Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Disziplin mahnt Innenminister Horst Seehofer an im aktuellen Führungsstreit bei der Schwesterpartei CDU. Bloß nicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst, so jetzt die vielfach geäußerten Warnungen. Nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen auf Platz 3 sorgen die Kritiker von Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt dafür, dass die Beschäftigung der Partei mit ihrem Führungspersonal erstmal weitergeht. Gleich unser erstes Thema. In Großbritannien rücken jetzt doch die von Boris Johnson angestrebten Neuwahlen im Dezember näher, auch dazu gleich mehr. Bis heute Nachmittag hatten Ankara und Moskau den kurdischen Milizen Zeit für den Rückzug gegeben. Nach dem Ende der Waffenruhe in Nordsyrien schalten wir gleich zu unserem Korrespondenten ins syrisch-türkische Grenzgebiet. Und in unserem Hintergrund ab 7:20 geht es heute um Suizide in deutschen Gefängnissen. Mit einer ausgesprochen knappen Mehrheit hatte der CDU-Parteitag im vergangenen Dezember ja Annegret Kramp-Karrenbauer an die Parteispitze gewählt. Ein Wahlergebnis, das eine tiefe Gespaltenheit der Partei zeigte und ein Befund, an dem sich im vergangenen Jahr nicht wesentlich etwas geändert zu haben scheint. Nach den schweren Stimmverlusten der CDU in Thüringen hagelt es Angriffe auf Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel. Vera Wolfskämpf fasst zusammen.
Bloß kein interner Streit. Die CDU solle sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen. Dieser Appell aus den Ostbundesländern und anderen Ecken der CDU ist in Berlin bisher ungehört verhallt. Denn jetzt bricht genau das los. Eine Debatte, wer verantwortlich ist und was sich in der CDU verändern muss. Dabei zielen die Angriffe nicht direkt auf die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern auf die Frau hinter ihr, Angela Merkel. Friedrich Merz, der vor einem Jahr selbst gern Parteichef geworden wäre, kritisiert die Kanzlerin harsch. Dem ZDF sagte er:
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt.
So könne es nicht weitergehen, schon gar nicht die kommenden 2 Jahre bis zur nächsten geplanten Wahl. Die Große Koalition in Berlin gebe ein grottenschlechtes Bild ab. Bemerkenswert ist, wer nun Merkel beispringt. Ausgerechnet Horst Seehofer, CSU, der selbst eine Zeit lang zu den schärfsten Kritikern der Kanzlerin gehörte.
Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht. Aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist. Und deshalb möchte ich dies nicht weiter kommentieren.
Was Merz bezweckt, ist reine Spekulation. Sich selbst nochmal ins Spiel bringen, einen vorzeitigen Führungswechsel und das Ende der Großen Koalition erreichen oder doch die aktuelle Parteichefin Kramp-Karrenbauer beschädigen. Die hatte gestern ihre Kritiker direkt herausgefordert. Wer die Kanzlerkandidatur schon jetzt und nicht wie geplant in einem Jahr klären wolle, habe bei dem kommenden Parteitag Ende November die Gelegenheit. Die Junge Union hatte sich für eine Urwahl ausgesprochen, obwohl traditionell die CDU-Chefin den ersten Zugriff hätte. Es gebe gar keine Führungsfrage, betont deshalb die CDU-Politikerin Karin Prien und fordert Disziplin. Personaldebatten schadeten der Partei und dem Land. Und auch CDU-Minister Jens Spahn, der sich gerade öffentlichkeitswirksam gegen Grippe hat impfen lassen, sagt:
Also Impfung macht immun gegen Krankheiten und gute Sachdebatten. Debatten mit Profil machen immun gegen Personaldebatten. Und das ist es, worum es mir geht, dass wir in der Sache klarer herausarbeiten, was wir wollen.
Sich der konkreten Arbeit in der Regierung widmen, das erwarten einige in der CDU von ihrer Partei. Auch Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
Ich halte das für kompletten Irrsinn, was dort einige in unserer Partei betreiben. Wir können uns ja erfolgreich bei der SPD angucken, wozu es führt, wenn man sich nur mit dem eigenen Personal beschäftigt, wenn man sozusagen die eigene Arbeit selbst auch in der Öffentlichkeit kritisiert. Und meine Mahnung ist dringend, dass wir uns auf die Sacharbeit konzentrieren.
Denn so sehr einigen Kritikern von Kramp-Karrenbauer dieser Moment der Schwäche gelegen kommt, sie stellen vordergründig die Frage nach Profil und Kurs, riskieren damit aber einen Machtkampf, der die CDU weiter schwächen könnte.
Aus Berlin war das Vera Wolfskämpf. Knapp 13.000 Menschen zählt der Bundesverfassungsschutz zur gewaltbereiten rechtsextremen Szene. Einer mittleren zweistelligen Zahl aus der Szene trauen die Sicherheitsbehörden sogar einen Anschlag zu. Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke im Sommer, nach dem Anschlag von Halle Anfang Oktober, sprechen die Sicherheitsbehörden jetzt mehr über die Gefahr durch Rechtsextreme. So auch bei der öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums heute, wo es hieß, der Kampf gegen Rechtsextremismus sei komplexer geworden. Gudula Geuter fasst zusammen.
Die öffentlichen Anhörungen der Geheimdienstchefs sind Balanceakte. Geheimnisse werden nicht preisgegeben. Und doch wollen die Nachrichtendienste deutlich machen, dass sie die richtigen Schwerpunkte setzen. Und die liegen in diesem Jahr weit mehr als zuvor in der Beobachtung des Rechtsextremismus. Da gäbe es immer noch die Kameradschaften und die alten extremistischen Parteien, wenn auch mit schwindender Mitgliedschaft, betonte der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang. Aber die Szene werde differenzierter.
Unübersichtlicher. Messenger-Dienste, Chatgruppen, sogenannte Imageboards oder Gaming-Plattformen erschaffen virtuelle Anlaufstellen und virtuelle Netzwerke, erhöhen die Reichweite extremistischer Agitation, erschließen neue internationale Kontakte, erleichtern die Emotionalisierung der Adressaten und erzeugen die berüchtigten Echokammern, in denen verschlüsselte Kommunikation praktiziert und geschlossene Weltbilder zementiert werden.
Hinzu kommen die neue Rechte, die Verdachtsfälle Flügel und Jugendorganisation der AfD und statt früherer Abgrenzung vielfache Verbindungen. Einige Abgeordnete lobten den neuen Schwerpunkt, auch die frisch freigeschaltete Hinweis-Hotline mit dem Namen Rechts-Ex. Während André Hahn von der Linkspartei fragte, warum noch im vergangenen Jahr Probleme im öffentlichen Dienst verneint worden seien. Jetzt erwäge man ein Verbot von Combat 18, im Verfassungsschutzbericht sei die Gruppe noch nicht aufgetaucht. Thomas Haldenwang.
Natürlich, an der einen oder anderen Stelle räume ich auch ein, auch wir lernen. Es ist aber eben auch tatsächlich eine sehr dynamische Lageentwicklung. Die Situation stellt sich aus meiner Sicht heute schon wieder ganz anders und zwar deutlich bedrohlicher dar als vor einem Jahr.
Auch der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, Christoph Gramm, berichtete von deutlich verstärkter Aufmerksamkeit für Rechtsextremismus in der Bundeswehr mit einem Fokus weit über echten Extremismus hinaus. Eine seit 3 Jahren steigende Zahl von Mitarbeitern achte vermehrt auf das Umfeld und auf die Treue zur Verfassung.
Auch ein übersteigerter Patriotismus mit einem extrem zugespitzten Freund-Feind-Denken oder ein antipluralistischer Alleinvertretungsanspruch unter dem anmaßenden und ausgrenzenden Markenzeichen »Wir sind das Volk« stellen die Grundlagen unserer offenen Gesellschaft in Frage.
Eine rechte Untergrundorganisation in der Bundeswehr schloss er aus, nicht aber starke soziale Vernetzungen und Verbindungen in die rechte Szene. Die Geheimdienstchefs warnten vor einer weiter hohen Gefährdung durch Islamisten. Der IS sei nicht untergegangen, er sei lediglich im Untergrund, betonte Haldenwang. Und BND-Chef Bruno Kahl warnte vor neuen Gefährdungen durch die neue Lage in Syrien. Noch seien die den deutschen Behörden bekannten Kämpfer seines Wissens nicht entkommen.
Unsere Korrespondentin Gudula Geuter aus Berlin. Wiederholt war der britische Premier Boris Johnson am Parlament abgeprallt mit seinen Versuchen, Neuwahlen in Großbritannien durchzusetzen. Zuletzt hatte er den 12. Dezember vorgeschlagen, war gestern damit im Parlament gescheitert und wie so oft im Ringen in London derzeit scheint heute Abend jetzt wieder das Gegenteil zu gelten. Johnson könnte jetzt seine Neuwahlen doch bekommen, Christine Heuer in London, wie das?
Indem er Plan B hervorzieht, das war gestern schon so erwartet worden, er hätte gestern eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Heute legt er ein einfacheres Gesetz vor, dafür braucht er nur eine einfache Mehrheit und die kann er im Lauf des Abends bekommen und zwar mit Hilfe von Liberaldemokraten und schottischen Nationalisten. Das sind zwei kleinere europafreundliche Oppositionsparteien und die sind inzwischen auch dafür, im Dezember neu zu wählen.
Und dass es so kommt, dass wir Neuwahlen sehen werden, wie sicher ist das im Moment?
Das ist ziemlich sicher. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Abstimmung wird erst im Laufe des Abends erwartet. Aber wie gesagt, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass Boris Johnson eine Mehrheit bekommt und dann wird gewählt am 9. Dezember, wie die Opposition vorschlägt, am 12., wie der Regierungschef es vorschlägt oder irgendwann dazwischen. Allerdings, das Parlament hat die Möglichkeit, Änderungsanträge einzubringen und für diesen Fall dass diese Änderungsanträge zugelassen würden, hat Boris Johnson angekündigt, dann zieht er sein Neuwahlgesetz zurück, dann gibt es keine Neuwahlen. Es ist diskutiert worden, hier das Wahlalter auf 16 zu senken, EU-Bürger zur Wahl zuzulassen. Aber gerade eben wird gemeldet, es sieht nicht so aus, dass der Speaker John Bercow diese Änderungsanträge zulässt. Das würde dann bedeuten, der Weg ist frei für Neuwahlen im Dezember.
Und wie kommt es jetzt überhaupt zu der Entwicklung, dass plötzlich doch alle Neuwahlen wollen?
Boris Johnson will ja schon lange, er sieht jetzt seine große Chance auf einen Siegeszug. Erst will er einen Wahlsieg erringen und dann mit einer stabilen Mehrheit im Unterhaus den Brexit durchbringen. Die Europafreunde bei den Liberaldemokraten und bei den schottischen Nationalisten treibt so etwas wie der Mut der Verzweiflung. Sie sehen keine Chance mehr auf ein zweites Referendum und wollen die Neuwahlen deshalb jetzt anstelle des Referendums, in der Hoffnung, dass dann möglichst viele Bürger so stimmen, dass klar wird, sie wollen diesen ganzen Brexit nicht. Und wir dürfen Labour nicht vergessen, die größte Oppositionspartei, die hat bis zuletzt gesagt, nein, wir sind nicht für Neuwahlen, wir sind nur für Neuwahlen, wenn wir eine Garantie haben gegen den No-Deal von Boris Johnson. Das war eine unhaltbare Position. Und davon ist Labour heute Morgen abgerückt und ist jetzt auch für Neuwahlen. Das heißt, die sind jetzt auch mit im Spiel.
Also die nächste überraschende Entwicklung in London, für uns zusammengefasst und analysiert von Christine Heuer. Vielen Dank dafür. Bis heute Nachmittag, da hatten Russland und die Türkei ja zugesichert, die Waffen ruhen zu lassen. Zeit für die kurdischen Milizen im Norden Syriens, sich aus der Grenzregion zurückzuziehen. Zugeschaltet ist uns jetzt aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet unser Korrespondent Christian Buttgereit. Offiziell ist die Waffenruhe also vor gut 2 Stunden ausgelaufen. Wie ist die Lage jetzt?
Sie scheint ruhig zu sein, soweit man das von hier aus jetzt beurteilen kann, außer dass es heftig regnet draußen. Wir haben heute Nacht noch einige Gewehrfeuer gehört in der Nähe von Nusaybin bzw. Kamischli. Es wurde auch von kleineren Gefechten noch gesprochen und auch davon, dass es einen Konflikt gegeben haben soll zwischen den syrischen Regierungstruppen und mit der Türkei verbündeten Rebellen. Aber das ist im Moment das, was wir hier hören. Soweit kann man wohl sagen, ist die Waffenruhe einigermaßen eingehalten worden.
Es haben uns auch Meldungen erreicht über Gefechte zwischen syrischen und türkischen Truppen. Lässt sich darüber was sagen?
Ja, das ist, wie schon angesprochen, eben wahrscheinlich ein Gefecht gewesen, beziehungsweise es ist Artilleriebeschuss gewesen von türkischer Seite. Das hieß es in ersten Meldungen eben auf syrische Soldaten. Inzwischen ist die Rede, dass von der Türkei unterstützte Rebellen da beteiligt gewesen sind, die ja überwiegend die Arbeit am Boden bei der Eroberung der Türkei, dieser Sicherheitszone in Nordsyrien, absolviert haben. Da sollen einige verletzte Soldaten zu beklagen sein und zuvor seien aber auch schon 7 Soldaten der syrischen Armee und 4 eben der mit der Türkei verbündeten Rebellen getötet worden seien.
Ist denn klar, wohin sich die kurdischen Milizen, diese YPG-Milizen, wo die sich hin zurückgezogen haben?
Also wenn man davon ausgeht, dass sie sich zurückgezogen haben, dann weiter rein in das kurdisch kontrollierte Gebiet in Syrien. Das ist ja ein beträchtlicher Teil des Landes im Nordosten. Da gibt es noch viel Rückzugsraum. Sie sollten ja 30 Kilometer von der Grenze weg sein. Und da gab es unterschiedliche Meldungen, wie erfolgreich das nun war. Das türkische Außenministerium hatte davon gesprochen, dass es wohl noch Rebellen gäbe, vor allen Dingen in der Stadt Manbij. Was wir hier an der Grenze hören, ist, dass tatsächlich auch noch kurdische Kämpfer in kleineren Ortschaften und Städten geben soll. Auf der anderen Seite hat das russische Verteidigungsministerium heute Abend gemeldet, dass der Rückzug vonstatten gegangen sei und sogar etwas früher als gefordert.
Steht damit der türkische Präsident Erdogan in dieser Region, in diesem Gebiet vor dem Ziel, der ja eine Sicherheitszone einrichten wollte und eben vor allem erwirken, dass sich die kurdischen Milizen zurückziehen?
Teilweise steht er davor, dieses Ziel zu erreichen, wobei man sagen muss, dass diese sogenannte Sicherheitszone kleiner ausfällt, als er das ursprünglich wollte. Geplant war ja die gesamte Strecke östlich des Euphrat bis zur irakischen Grenze über 440 Kilometer. Was jetzt als Sicherheitszone deklariert wird, ist ja die bisherige Kampfzone sozusagen, ein 120 Kilometer und 30 Kilometer tiefer Streifen. Und das übrige Gebiet, da soll die Türkei patrouillieren, jetzt gemeinsam mit den Russen. Es gab ja bis heute Nachmittag eben eben russisch-syrische Patrouillen. Die Syrer haben sich jetzt zurückgezogen und diese Patrouillen sollen bis 10 Kilometer tief ins Land gehen. Damit wäre tatsächlich ein zweites Ziel erreicht, nämlich quasi einen Keil zwischen die Kurden in der Türkei und in Nordsyrien zu treiben.
Schilderungen aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet von unserem Korrespondenten Christian Buttgereit. Vielen Dank dafür. Und auch in Syriens Nachbarland, im Libanon, da gibt es heute eine wichtige politische Entwicklung. Da kündigt Ministerpräsident Saad Hariri jetzt seinen Rücktritt an. Er gibt dem Druck anhaltender Massenproteste nach. Carsten Kühntop berichtet.
Saad al-Hariri fasste sich kurz und kam sofort zum Punkt. Bei der Suche nach Auswegen aus der Krise ist der libanesische Ministerpräsident nicht mehr weitergekommen, wie er sagte. Ich kann es heute nicht mehr leugnen, dass ich in eine Sackgasse geraten bin. Daher musste es einen großen Schock geben, um der Krise zu begegnen. Ich mache mich auf den Weg zum Präsidentenpalast in Babda, um dem Präsidenten Michel Aoun meinen Rücktritt und den Rücktritt der Regierung zu überreichen. Und damit gebe ich eine Antwort auf die Forderungen vieler Libanesen, die für eine Veränderung auf die Straße gegangen sind. Seit fast 2 Wochen gibt es überall im Land Demonstrationen. Die Menschen verlangen, dass die gesamte Staatsführung abtritt. Sie protestieren gegen Korruption, Nepotismus und die desaströse Wirtschaftslage. Der Libanon steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Proteste gelten als die größten in der Geschichte des Landes. Vor gut einer Woche hatte al-Hariri versucht, die Flucht nach vorn anzutreten. Die Regierung beschloss ein Reformpaket. Doch die Maßnahmen waren nur zaghaft. Die Menschen blieben auf den Straßen. Der Rücktritt von Saad al-Hariri und seinem Kabinett ist ein großer Erfolg der Demonstranten. Denn jetzt bietet sich die Chance, eine Regierung zu bilden, die sich aus unabhängigen Experten zusammensetzt. Das war eine wichtige Forderung der Protestler.
Informationen waren das von Carsten Kühntop. Und jetzt blicken wir in eine Krisenregion, die uns geografisch deutlich näher ist. In den Friedensprozess im ukrainischen Donezk-Becken im Osten des Landes ist heute Bewegung gekommen. Beide Seiten, die ukrainische Armee und die sogenannten Separatisten, haben damit begonnen, sich zumindest an einem Frontabschnitt zurückzuziehen. Die sogenannte Entflechtung war schon vor einiger Zeit beschlossen worden, hatte sich aber immer wieder verzögert. Florian Kellermann berichtet.
Die Truppen auf beiden Seiten ziehen sich um jeweils 1 Kilometer hinter die Frontlinie zurück. Das geschieht zwar nur an einem sehr kleinen Abschnitt beim Dorf Solothä im Westen der Stadt Luhansk. Aber dieser Punkt gilt als wichtig, denn dort gibt es einen Übergang zwischen dem Gebiet, das von der Ukraine kontrolliert wird, und dem Separatistengebiet. Eine ukrainische Soldatin beschreibt die Lage in einem Video der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform. Einige nutzen diesen Übergang, um zur Arbeit zu fahren. Und ein Bus bringt Kinder in die Schule und wieder zurück. Ansonsten gehen hier nur Bewohner aus dem Gebiet an der Frontlinie durch. Die Menschen haben Angst, weil es immer Beschuss von Seiten der Kämpfer auf der anderen Seite gibt. Eben weil hier die ukrainische Armee stationiert ist. Der Rückzug an dieser Stelle soll den Übergang also deutlich sicherer machen und damit den Alltag der Zivilisten auf beiden Seiten. Eine ähnliche sogenannte Entflechtung gab es bereits im Juni beim Dorf Stanitsa Luhanska. Eine weitere ist geplant. Die Regierungen in Russland und in der Ukraine zeigten sich heute zufrieden. Wladyslaw Surkow, Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sprach von einer guten Neuigkeit. Wenn der Truppenrückzug bei Solothä und danach beim Dorf Petrivke gelinge, stehe einem Treffen im sogenannten Normandie-Format nichts mehr im Weg, so Surkow. Seit über 5 Jahren verhandeln die an diesem Format beteiligten Länder Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine. Seit einigen Wochen ist wieder ein Treffen auf höchster Ebene im Gespräch. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nannte den Truppenrückzug heute eine hervorragende Entwicklung. Allerdings gibt es in der Ukraine auch starke Vorbehalte. Die Ukraine gebe damit Positionen auf, für die viele Soldaten gefallen seien, so die Kritiker von Zelensky. Der Präsident erklärte der ukrainischen Zeitung heute: Wir werden die Ukraine nicht verraten und auch nicht kapitulieren. Das verstehen die meisten Ukrainer und das sehen auch unsere europäischen Partner so. Ohne Diplomatie, ohne Gespräche, ohne Zugeständnisse können wir das Problem nicht lösen. Am Wochenende war Selenskyj selbst nach Solothek gereist. Die Aufnahmen seiner Streitgespräche mit Soldaten vor Ort, die den Rückzug kritisch sehen, sorgten für Furore in der Ukraine. Die Mehrheit der Ukrainer steht allerdings hinter Selenskyjs Friedensbemühungen, wie Umfragen zeigen.
Informationen waren das von Florian Kellermann über die Lage im Osten der Ukraine. Und von da gehen wir jetzt weiter zur Ukraine-Affäre und nach Washington. Die US-Demokraten treiben die Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump voran. Der soll den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ermuntert haben oder unter Druck gesetzt haben, das ist Interpretationssache, um ukrainische Ermittlungen gegen Trumps Rivalen Joe Biden zu veranlassen. Trump kommt jetzt durch eine neue Zeugenaussage weiter unter Druck. Dazu aus Washington Thilo Kössler.
Der Oberstleutnant der US-Armee kam in Dienstuniform, die Brust dekoriert unter anderem mit dem Purple Heart, der höchsten Tapferkeitsmedaille der US-Streitkräfte. Der Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrats, Alexander Windman, könnte mit seiner Aussage vor dem Kongress zum bis dato gefährlichsten Belastungszeugen für Präsident Trump in der Ukraine-Affäre werden. Denn Windman, Sohn sowjetischer Einwanderer, war bei dem Telefonat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky dabei, in dem Trump seinen Gesprächspartner in Kiew aufgefordert haben soll, belastendes Material gegen seinen potenziellen demokratischen Herausforderer Joe Biden zu sammeln. Dabei soll Trump die Zurückhaltung von 400 Millionen Dollar amerikanischer Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt haben. Der Status als direkter Ohrenzeuge verleihe Windman eine besondere Glaubwürdigkeit, sagte der demokratische Abgeordnete John Garamendi dem Fernsehsender CNN.
This is a very, very important moment. This is a person that was there.
Die Republikaner äußerten im Vorfeld der Vernehmung jedoch Zweifel an der Loyalität des US-Offiziers. Windman schilderte in seinem Eingangsstatement, das New York Times und Washington Post vorab veröffentlichten, dass er derart beunruhigt über dieses Telefonat gewesen sei, dass er umgehend seine Vorgesetzten darüber informierte. Wörtlich erklärte Windman: Ich hielt es nicht für angemessen zu verlangen, dass eine ausländische Regierung gegen einen US-Bürger ermittelt. Und ich war besorgt, dass das für die US-Unterstützung der Ukraine Konsequenzen haben könnte. Deshalb sah Windman die nationale Sicherheit der USA in Gefahr. Der Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat schilderte darüber hinaus, wie seit Juli 2018 die positive Einschätzung der politischen Entwicklung in der Ukraine systematisch untergraben wurde, und zwar durch die gezielt gestreute Verschwörungstheorie innerhalb der Trump-Administration, die Ukraine habe im Wahlkampf 2016 die Demokraten unterstützt. Erstmals sei die Forderung der Ermittlungen gegen Joe Biden an die ukrainische Führung in einem Gespräch am 10. Juli 2019 herangetragen worden, und zwar vom US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, einem treuen Gefolgsmann des US-Präsidenten. Dafür sei Sondland von Mitgliedern des Sicherheitsrates gerügt worden. Der Botschafter hatte jedoch unlängst bei seiner Vernehmung abgestritten, dass die ukrainische Seite jemals unter Druck gesetzt worden sei. Diese Falschaussage unter Eid könnte noch unangenehme Folgen für Sondland haben, erklärte der Abgeordnete John Garamendi gegenüber CNN.
It doesn't look good for him, and that would be something you can go to jail for if in fact you lied under oath.
Die Demokraten wollen nun die Gangart in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens verschärfen und werden darüber am Donnerstag im Repräsentantenhaus abstimmen. Damit wollen sie den Republikanern den Wind aus den Segeln nehmen, die stets behaupten, das bisherige Verfahren der Zeugenanhörung hinter verschlossenen Türen entbehre jeder rechtlichen Grundlage. Künftig sollen Zeugen auch öffentlich vernommen werden können. Damit sollen die Republikaner gezwungen werden, sich inhaltlich mit den Vorwürfen gegen Donald Trump auseinanderzusetzen.
Aus Washington berichtete Thilo Kössler. Mehr Unabhängigkeit von den US-Digitalkonzernen, das ist ein immer wieder formuliertes Ziel der Europäer. In Zeiten, in denen mehr und mehr Rechenleistung und Speicherplatz aus der sogenannten Cloud kommen, also aus virtuellen Speicherorten, da hieße mehr Unabhängigkeit auch eine europäische Infrastruktur, also eine europäische Cloud. Dass der Weg bis dahin noch weit ist, das berichtet vom heutigen Digitalgipfel in Dortmund Johannes Kuhn. Sein Bericht beginnt er mit einem Zwischenfall am Morgen.
Nachdem sich Peter Altmaier am Morgen beim Sturz von der Gipfelbühne einen Nasenbeinbruch, Platzwunde und Prellungen zugezogen hatte, lag es an seinem Digitalbeauftragten Thomas Jatzombek, das digitale Prestigeprojekt des Wirtschaftsministeriums vorzustellen.
Mit Gaia X schaffen wir die Startbahn für den KI-Airbus.
Auf dem Digitalgipfel 2018 hatte Altmaier für einen Airbus der künstlichen Intelligenz geworben. Wie der denn aussehen würde, hatten sich danach nicht nur Luftfahrtexperten gefragt. Des Rätsels Lösung: Gaia X soll die europäische Antwort auf amerikanische Cloud-Anbieter wie Microsoft, Amazon und Google sein, die auch in Deutschland das Geschäft mit der Rechenkraft und Datenspeichervermietung beherrschen. Eine Antwort wohlgemerkt, aber keine Kopie.
Unsere Idee besteht nicht darin, hier einen direkten Konkurrenten zu amerikanischen Angeboten zu schaffen.
Stattdessen wolle man eine Art Infrastrukturrahmen schaffen, den kleine und mittlere Cloud-Anbieter dann übernehmen können und die damit als Ganzes wiederum konkurrenzfähig gegenüber den Großkonzernen sein könnten und damit auch für europäische Firmen als Datenlagerstätten attraktiv werden.
Und das, was wir erreichen wollen, ist, dass wir ein Set von Schnittstellen definieren und von Standards definieren, von Abrechnungssystemen. Alles, was man braucht, um diese Angebote, die es heute in der Cloud gibt, die Stärke in Deutschland, die KMUs, aber auch die großen Industrieunternehmen mit ihren spannenden Industriedaten, diese alle so miteinander zu verbinden, dass daraus eine Innovationsplattform wird.
Die KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, sollen in die Cloud Daten hochladen und auch miteinander teilen können. Denn für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, also anhand von Datensätzen lernender Software, sind Daten der Rohstoff, um konkurrenzfähig zu sein. Dem Projekt des Wirtschaftsministeriums mangelt es also nicht an Ehrgeiz. Nicht alle sehen jedoch den Mehrwert für ihre Firma. Marc Schmidt vom Logistik-Startup Evertracker.
Die Frage für mich als Startup oder Unternehmen ist immer, was ist der Mehrwert, den ich da rausziehen kann, bei einem Projekt jetzt mitzumachen. Ich habe mich auch mit der Initiative beschäftigt. Ich habe gar nichts davon, weil ich kann damit kein Geld verdienen und meine Daten deswegen damit zu teilen, werde ich nicht tun, weil sonst ist das nur ein Geben und ich nehme, was jetzt gar keine negative Bewertung ist.
Zu den Unternehmenspartnern zum Staat gehören die Deutsche Telekom, der französische IT-Dienstleister Atos oder der Automatisierungsspezialist Festo und die Friedhelm Loh Group. Auch die französische Regierung ist mit im Boot. Doch genügt das, um eine kritische Masse von Anbietern, europäischen Regierungen und Firmenkunden von Gaia X zu überzeugen? Der Digitalbeauftragte Jatzombek verweist auf eine geopolitische Komponente. Die Daten seien in Europa nicht nur vor US-Sicherheitsbehörden geschützt, sondern auch vor der handelskriegslüsternen Trump-Regierung.
Wer gibt Ihnen als Geschäftsführer eines Unternehmens denn tatsächlich die Garantie, dass die Daten, die Sie in Ihrer Cloud abspeichern, nicht am Ende auch ein Teil eines solchen Handelskriegs werden und mit tarifären oder nicht tarifären Handelshemmnissen belegt werden?
Wer die Gaia-X-Initiative am Ende federführend verwaltet, soll noch entschieden werden. Bis Ende 2020 sollen dann auch die ersten Anwendungen laufen. Auch das ein ambitioniertes Ziel.
Unser Korrespondent Johannes Kuhn. Millionen Frauen pflegen Schätzungen zufolge in Deutschland ihre Angehörigen zu Hause. Jetzt warnt eine Studie des Sozialverbandes Deutschland, dass finanzielle Nöte im Alter die Folge sein können. Annette Kammerer.
Es sind vor allem Frauen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen. Gut 3 Millionen Frauen sind es bundesweit, so das Gutachten des Sozialverbands Deutschland. Für die meisten bedeutet das, dass sie ihre Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise aufgeben müssen. Eine Entscheidung, die sich vor allem mit dem Eintritt ins Rentenalter als fatal herausstellen kann. Denn der Staat vergebe nicht genug Rentenpunkte für die häusliche Pflege, kritisiert der Sozialverband Deutschland. Ein strukturelles Problem also, das vor allem Frauen trifft. Denn die sind von Altersarmut besonders bedroht. Der Sozialverband stellt deshalb klare Forderungen an die Politik. Erstens müsse die Pflegestruktur verbessert werden, mehr Einrichtungen, mehr Personal. Zweitens, die Einkommensverluste müssten für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, kompensiert werden. Ähnlich dem Elterngeld, sagt Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes.
Wir fordern drittens einen Ausgleich in der Einzahlung für die gesetzliche Rente, damit nicht am Ende des Arbeitslebens eine geringe Rente aufgrund der Pflege und aufgrund der Verluste der Einkommenseinbußen auftreten.
Von diesen 3 Forderungen steht allerdings keine einzige im Koalitionsvertrag. Dass sich hier in dieser Legislaturperiode noch etwas nennenswert bewegt, davon geht der Sozialverband nicht aus.
Annette Kammerer. Die Fälle sind häufig zum Kopfschütteln. Einmal im Jahr prangert der Steuerzahlerbund besonders eklatante Fälle von Verschwendung von Steuergeldern an. So auch in diesem Jahr im aktuellen Schwarzbuch Johannes Frevel.
Steuerverschwendung in Milliardenhöhe moniert der Bund der Steuerzahler in seinem neuen Schwarzbuch. Im Sonderkapitel Wohnungspolitik wird insbesondere der Berliner Senat scharf gerügt. In den vergangenen Jahren seien von kommunalen Wohnungsgesellschaften mit öffentlichen Zuschüssen bereits bestehende Wohnungen gekauft worden, sagte Steuerzahlerchef Rainer Holznagel bei der Vorstellung des aktuellen Schwarzbuchs der öffentlichen Verschwendung. Dadurch entstehe keine einzige neue Wohnung. 75% der betroffenen Mieter verfügten über ein Einkommen, 60% über dem mittleren Einkommen, 29% wiesen sogar ein deutlich höheres, überdurchschnittliches Einkommen aus. Das Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung listet exemplarisch 100 Fälle von Steuerverschwendung auf. Prominentes Negativbeispiel ist die gescheiterte Pkw-Maut von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Allein die erfolglosen Vorbereitungsarbeiten und Abwicklungskosten schlagen mit 83 Millionen Euro zu Buche, so der Bund der Steuerzahler. Zudem stehen offene Schadenersatzforderungen der gekündigten Auftragnehmer in dreistelliger Millionenhöhe im Raum.
Johannes Frevel berichtete. In unseren Kommentaren beugen wir uns heute unter anderem nochmal über den CDU-Führungsstreit. Hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk ab 6:55. Und das waren die Informationen am Abend mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.